ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Sabine Dahl. In Finsterwalde in Südbrandenburg hat gestern ein 35-Jähriger erst eine Jugendamtsmitarbeiterin bedroht und dann im Gebäude Feuer gelegt. Jetzt hat die Polizei bekannt gegeben, der Mann ist in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft hat Haftantrag wegen des Verdachts auf versuchte Tötung gestellt. Die CDU Brandenburg fordert, dass Sicherheitskonzepte kritisch überprüft und angepasst werden. RBB-Reporterin Johanna Steinlin hat sich angeschaut, wie Berlin für bedrohliche Situationen in öffentlichen Einrichtungen gewappnet ist.
Beleidigt, bespuckt oder angegriffen. Im Jugendamt Marzahn-Hellersdorf hätte sich die Zahl der Vorfälle in den letzten Jahren zwar nicht stark verändert. Jugendstadtrat Gordon Lemm sieht allerdings eine Veränderung im Umgangston.
Die Art und Weise, wie KollegInnen angegangen werden und zum Teil auch in sozialen Medien dann geblamed werden, das hat schon zugenommen. Das muss man auch sagen, aber es ist eine generelle Entwicklung, die wir in der Gesellschaft sehen, die macht auch vom Jugendamt keinen Halt.
Jeden Monat zeigt er 1 bis 2 Beleidigungen an, sagt Lemm. Zu körperlichen Übergriffen sei es bisher nicht gekommen. Trotzdem gibt es am Eingang des Jugendamts einen Sicherheitsdienst. Einige Schreibtische sind mit Notknöpfen ausgestattet.
Und was man auch nicht unterschätzen darf und was ich sehr wichtig finde, ist, dass wir Fortbildung und Weiterbildung für unsere KollegInnen haben beim Thema Konfliktmoderation und auch gewaltfreie Kommunikation, damit man eben nach Möglichkeit Gespräche gar nicht so weit eskalieren lassen muss, dass es auch zu körperlicher oder verbaler Gewalt kommt.
Matthias Weber von der Universität Bielefeld hat zu Übergriffen gegenüber Verwaltungen geforscht und Empfehlungen ausgearbeitet. Er rät Behörden zu einer umfassenden Prävention.
Das ist die primäre Prävention, das betrifft alle Mitarbeiter der Behörde. Die sekundäre Prävention, das sind Risikofälle oder Bereiche, in denen die Wahrscheinlichkeit von Eskalation höher ist. Und das ist die tertiäre Prävention, das ist die Nachsorge für betroffene Mitarbeiter, wenn was passiert ist.
Trotz all der Sicherheitsbedenken rät Weber zu Besonnenheit. Man müsse eine Balance zwischen Sicherheitsmaßnahmen und Vertrauen gegenüber dem Bürger halten. Der Hauptpersonalrat für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Berlin hat das Problem schon lange erkannt. Die Vorsitzende Daniela Ortmanns.
Was wir wollen ist, dass man also die Gewaltvorfälle an eine zentrale Stelle meldet, damit man zum Beispiel feststellt, in einem räumlichen Areal in Berlin gibt es eine Häufung von Gewaltvorfällen. Oder dass man berlinweit feststellt, zum Beispiel leider in den Jugendämtern gibt es eine Häufung von Gewaltvorfällen, weil da vielleicht besonders viel Emotionen im Spiel sind.
Mit diesen Informationen könnten dann berlinweite Sicherheitskonzepte erstellt und Behörden untereinander gewarnt werden. Auf jeden Fall hat der Angriff in Finsterwalde eine Debatte über Brandenburg hinaus ausgelöst.
RBB-Reporterin Johanna Steinlin über Möglichkeiten der Gewaltprävention in Berlin. Das Land Brandenburg wird der Hasenburg GmbH Schadenersatz zahlen müssen. Und zwar geht es um die Ende 2013 verfügte Schließung der 3 Heimeinrichtungen. Das hat das Landgericht Potsdam geurteilt. Der Entzug der Betriebserlaubnis durch das Land sei eine schuldhafte und rechtswidrige Amtspflichtsverletzung gewesen, sagte der Richter bei der Verkündung des Urteils. Die damalige Bildungsministerin in Brandenburg hatte die Heime aufgrund von Misshandlungsvorwürfen geschlossen. Hier der Bericht von RBB-Landespolitik-Reporter Thorsten Südow.
Die Hasenburg GmbH habe Anspruch auf Schadenersatz für entgangene Gewinne in den Jahren 2013 bis 2024. Die Höhe könne noch nicht beziffert werden und sei Gegenstand eines Schlussurteils, sagte der Richter in der kurzen Urteilsverkündung in Potsdam. Das Urteil sei noch nicht rechtskräftig. Die Klage des Hasenburg-Betreibers, rund 26,3 Millionen Euro Schadenersatz zu zahlen, wurde abgewiesen. In die Heime der Hasenburg GmbH in Jessern, Neuendorf und Müncheberg waren Kinder und Jugendliche aus ganz Deutschland durch Richterbeschluss eingewiesen worden, die unter anderem als Gefahr für sich und andere oder schwer erziehbar galten oder von anderen Einrichtungen abgelehnt wurden. Im Jahr 2013 hatte Brandenburgs damalige Bildungsministerin Martina Münch von der SPD aufgrund von Misshandlungsvorwürfen eine Untersuchungskommission eingesetzt, weil schwere Mängel bei der Betreuung der Kinder und Jugendlichen festgestellt wurden. wurden, verfügte Ministerin Münch im November 2013 die Schließung der drei Hasenburg-Heime. Das Verwaltungsgericht Cottbus hatte im Jahr 2023 den Entzug der Betriebserlaubnis für die drei brandenburgischen Hasenburg-Heime als rechtswidrig geurteilt.
Das war ein Beitrag von Thorsten Südow. Eigentlich müsste es in Brandenburg die günstigsten Strompreise innerhalb von Deutschland geben. Denn Brandenburg ist Windland. Nirgendwo in Deutschland stehen so viele Windkraftanlagen auf dem Festland. Viele Solarparks kommen noch hinzu. Brandenburg produziert also eine ungeheure Menge erneuerbarer Energie, den günstigsten Strom überhaupt. Es gibt bei uns aber nicht den günstigsten Strom, weil wir in Deutschland eine Strompreiszone haben. Das bedeutet, die Bayern zahlen den gleichen Strompreis wie wir, obwohl sie selbst weniger Erneuerbare produzieren. Ein unfaires System aus Sicht von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke, der will das gern ändern. Wie? Darüber berichtet rbb24 Landespolitikreporterin Amelie Ernst.
Schon lange ist Brandenburg Vorreiter, was den Ausbau erneuerbarer Energien angeht. Doch der Netzausbau dauert und ist teuer. Brandenburg sorgt zwar mit dafür, dass ganz Deutschland grünen Strom bekommt, doch hat selbst nur wenig davon. Statt günstigen Ökostrom dort zu verbrauchen, wo er erzeugt wird, entstünden für viele Milliarden Stromautobahnen gen Westen und Süden, beklagt Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke.
Wenn ein großer Teil des Stroms hier für die Region zur Verfügung gestellt werden kann, und zwar direkt auch mit den günstigen Preisen, dann wäre das ein gutes Signal für die Region. Und wir könnten die günstigen Preise von Wind- und Solarstrom, 5 Cent Solarstrom circa in Brandenburg, 7 bis 8 Cent Windenergie, direkt an die Verbraucherinnen und Verbraucher, aber auch an die Wirtschaft weitergeben. Und das wäre für uns ein großer Wettbewerbsvorteil.
Woidke kann sich gut vorstellen, dass Brandenburg künftig eine gemeinsame Strompreiszone mit Polen bildet. Das Ziel? Kürzere Wege und günstigere Preise. Doch die schwarz-rote Bundesregierung besteht weiter auf einer einheitlichen Strompreiszone für ganz Deutschland und befürchtet andernfalls deutlich höhere Strompreise im Süden. André Fritsche, der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Cottbus, ist ebenfalls noch zurückhaltend, was eine Strompreiszone mit Polen betrifft. Natürlich wären günstigere Strompreise wünschenswert, so Fritsche, aber
zukunftsträchtig ist es, also es macht schon Sinn, aber wir müssen erstmal investieren und vor allem ist es Bundeszuständigkeit, die Strompreiszone. Wir haben derzeit eine Strompreiszone in Deutschland. Das führt zu hohen Kosten in Gesamtdeutschland, weil wir die Netze nicht genug ausgebaut haben. Wir haben hier mehr Produktion im Osten und im Norden und der Süden nimmt ab. Das heißt, eigentlich müssen die Netze ausgebaut werden. Das könnte man auch mit Polen machen, aber da braucht es auch Investitionen.
Außerdem dürften auch in einer gemeinsamen Strompreiszone mit Polen die Preise wegen des Netzausbaus erstmal steigen, vermutet Fritsche. Felix Müskens von der BTU Cottbus Senftenberg ist da deutlich optimistischer. Er leitet dort den Lehrstuhl für Energiewirtschaft.
Der Vorschlag von Herrn Woidke ist insofern innovativ, weil er Bewegung in eine festgefahrene Diskussion bringt. Unter anderem hat die Bundesregierung ja im Koalitionsvertrag schon geschrieben, wir halten an einer einheitlichen Stromgebotszone fest. Es gibt aber viele Argumente, das nochmal zu überdenken, nicht nur aus Brandenburger Sicht, sondern auch grundsätzlich, weil diese Netzengpässe innerhalb Deutschlands eben da sind. Und deswegen macht es da Sinn, diese Diskussion überhaupt nochmal anzustoßen.
Und Brandenburg ist nicht allein. Auch norddeutsche Bundesländer mit vielen Windparks, beispielsweise auf dem Meer, erwägen eine gemeinsame Gebotszone mit skandinavischen Ländern.
Zunächst mal aus Brandenburger Sicht wäre das auf jeden Fall zu begrüßen, denn es würde dazu führen, dass in Brandenburg die Strompreise sinken würden im deutschen Vergleich. Und das wäre natürlich positiv sowohl für die Industrie als auch für die Haushalte in Brandenburg. Es gäbe niedrigere Stromrechnungen.
Die Debatte läuft, doch der politische Weg bis zu neuen Strompreiszonen ist lang.
Amelie Ernst aus der RBB 24 Landespolitik. Anfang der Woche Schüsse auf einen Spätkauf in Potsdam-West. Donnerstag früh wieder Schüsse, diesmal in Potsdam-Bornstedt, ebenfalls auf einen Späti. Verletzt wird zum Glück niemand, denn passiert ist es zur halben Nacht. Aber zwei Angriffe innerhalb weniger Tage? Die Polizei meldet eine Festnahme. RBB24-Reporterin Stefanie Brockhausen ist nach Bornstedt gefahren, kann uns Näheres über die möglichen Hintergründe der Taten sagen.
Ein 24-Jähriger wurde gestern Abend in Berlin festgenommen. Er soll auf die beiden Spätis geschossen haben. In Potsdam dürfte die Nachricht von der Festnahme viele Menschen beruhigen. Eine ältere Frau, die seit 30 Jahren in Bornstedt lebt, erzählt heute, sie habe die Schüsse gehört. Etwa um 3 Uhr morgens müsse das gewesen sein.
Das ist eine Zeit, wo ich manchmal wach werde und das habe ich voll mitgekriegt. Einfach ein Knall, ein Schuss. Also ich hatte das auch als Schuss definiert. Aber ich konnte mir natürlich keinen Reim ausmalen. Ich bin auch nicht runtergegangen, um zu gucken, was da los ist. Das lasse ich nämlich.
Sie fühle sich nun unsicher, sagt sie. Auch andere Menschen in der Nachbarschaft haben die Schüsse auf den Späti beschäftigt. Denn die Gegend ist eigentlich ruhig und familienfreundlich. Es gibt eine Grundschule, Kitas, den Volkspark, die Fachhochschule.
Dass es geschossen wird in der nahen Umgebung, das macht dann schon was mit uns, ja. Also mit mir zumindest. Ist komisch auf jeden Fall, ja.
Natürlich ist man dann erschrocken und denkt, ja, es rückt immer näher alles, ja. Ja, klar.
Muss man natürlich drauf gucken, was da jetzt passiert, aber also wir verfallen jetzt nicht in Panik deswegen hier.
Beim Späti selbst deutet nicht mehr viel auf den Vorfall hin. Die Einschusslöcher an der Scheibe sind mit einem dicken Streifen rotem Klebeband verdeckt. Nur ein paar Risse im Glas sind noch zu sehen. Der junge Mann hinterm Tresen will sich nicht äußern. Offenbar hängen die Schüsse auf die beiden Spätis mit Schutzgeld zusammen. Die Ermittlungen führt die Staatsanwaltschaft Frankfurt-Oder, die für organisierte Kriminalität zuständig ist. Gegen den festgenommenen 24-Jährigen hat sie einen Haftbefehl wegen versuchter räuberischer Erpressung beantragt.
Stefanie Brockhausen war das, aus Potsdam. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Sabine Dahl.
Sie möchten bestens informiert bleiben? Dann einfach abonnieren und wieder reinhören. Und für einen kompakten Nachrichtenüberblick über die gesamte Woche empfehlen wir den Podcast 7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder. Zwei Journalisten, die sehr gut informiert sind, aber nur selten einer Meinung. Immer freitags schauen sie zurück auf die wichtigsten Fragen und Themen der Woche. 7 Tage wach gibt es zum Beispiel in der ARD Sounds App.